Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aufgezeichnet am Montag, dem 14. Juli 2025. Aber wir behandeln Themen, die über den Tag hinaus ihre Aktualität bewahren. Wir sprechen über die, wie soll ich das nennen, merkwürdigen Vorgänge im Zusammenhang mit den Richterwahlen im Bundestag. Sie haben das sicherlich mitbekommen. Es ist da zu einem regelrechten Knatsch gekommen zwischen den Koalitionspartnern SPD und CDU bei der Besetzung der Richterposten im obersten deutschen Gerichtshof, im Karlsruher Verfassungsgerichtshof. Und darüber möchte ich sprechen mit einem ausgewiesenen Experten, der selber Rechtsgelehrter ist, Jurist, Anwalt, aber als CDU-Mitglied auch politisch interessiert und deshalb intensiv in diesen Vorgängen drin. Er hat darüber auch schon geschrieben, publiziert in der Jungen Freiheit. Es wird demnächst von ihm ein Artikel erscheinen in der Zeitschrift Cato, und auch in der Weltwoche durften wir seine Stimme schon hören und lesen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Dr. Ulrich Vosgerau. Sie sind Anwalt in Berlin. Sie sind aber auch habilitierter Jurist mit Lehrbefugnis in, Sie sagen es mir gleich, Völkerrecht, Europarecht, Rechtsphilosophie und anderen Bereichen. Schön, dass Sie da sind.
Grüezi, Herr Köppel. Freut mich auch.
Und eben, um das noch abzuschließen, Sie haben ja einen sehr breiten Lehrbereich, den Sie an der Universität bespielen könnten. Was gehört da noch dazu, neben dem Völkerrecht, neben dem Europarecht, Rechtsphilosophie und so weiter?
Vor allem öffentliches Recht natürlich, das heißt das Staatsrecht, das Verfassungsrecht, das Verwaltungsrecht und dann eben Völker-, Europarecht, allgemeine Staatslehre, Rechtsphilosophie, ja, ungewöhnlich breit, ja.
Also wir schauen ja jetzt auf Deutschland aus der Schweiz. Wir sind da nicht so tief drin in diesen Vorgängen, aber wir haben gesehen, das hat große Wellen geworfen, was da am letzten Freitag passiert ist. Können Sie das vielleicht aus Ihrer Sicht etwas einordnen? Da sind drei Richterkandidaten, Kandidatinnen nicht gewählt worden. Man musste diese Wahl verschieben. Ist das einzigartig jetzt in der deutschen Geschichte? Ist das sozusagen ein Erdbeben? Wie ordnen Sie das ein?
Ja, also nicht gewählt worden sind sie ja noch nicht, sondern man hat die Wahl, die bereits anberaumt gewesen war, wieder von der Tagesordnung des Deutschen Bundestages genommen. Die drei Kandidaten, man muss dazu wissen, dass die Hälfte der Bundesverfassungsrichter vom Bundestag gewählt wird und die andere Hälfte vom Bundesrat. Jetzt war wieder mal der Bundestag an der Reihe und da hat sich dann eben auch die Koalition mit anderen im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien außer der AfD und außer der Linkspartei, also die Koalitionsparteien CDU, CSU, SPD, haben sich mit den Grünen dann verständigt auf Kandidaten. Die sind dann auch vom Wahlausschuss, den es beim Deutschen Bundestag gibt, empfohlen worden. Es hat sich dann aber eine öffentliche Debatte entfaltet, vor allem über die eine der beiden von der SPD nominierten Kandidatinnen, nämlich Frau Kubrosius-Gersdorf, die ihre, ja, teils sehr kontroversen Veröffentlichungen und Stellungnahmen in rechtswissenschaftlichen, sehr kontroversen rechtswissenschaftlichen Fragen zum Gegenstand hatte, unter anderem die Menschenwürde betreffend. Auch die andere SPD-Kandidatin, Ann-Kathrin Kaufhold, die sich sehr stark für den Klimaschutz engagiert hat und manchmal eine gewisse Bereitschaft durchblicken ließ, Dinge wie das Demokratieprinzip insofern auch hintanstellen zu wollen. Die ist ebenfalls kontrovers, aber ist noch nicht so im Fokus der Debatte. Und dann gibt es endlich einen dritten Kandidaten. Das ist der Bundesarbeitsrichter Günther Spinner. Der ist nicht kontrovers. Das ist der Kandidat der Union. Der kommt so zu seiner Kandidatur, dass die CDU ursprünglich den Bundesverwaltungsrichter Robert Segmüller nominiert hatte, der ein leicht konservatives Profil hat, wenn auch natürlich nicht übertrieben, er ist ja schließlich Berufsrichter. Und den Robert Segmüller musste die Union dann schnell zurückziehen, nachdem die grüne Bundestagsfraktion signalisiert hatte, dass sie den nicht wählen wird, da er eine Zurückweisung bei beispielsweise von Asylbewerbern, die aus dem Schengen-Raum, aus anderen sicheren Drittstaaten nach Deutschland einreisen wollen, nicht unter allen Umständen für ausgeschlossen hält. Und dann haben die Grünen gleich gesagt, nee, den wollen wir auf gar keinen Fall. Und da hat die Union ihn eben durch den unpolitischen Bundesarbeitsrechter Spinner ersetzt, für den auch einfach spricht, dass er auf der Vorschlagsliste des Bundesverfassungsgerichts selber steht. Das Recht wurde jetzt verändert. Das Bundesverfassungsgericht muss jetzt unter Umständen selber eine Vorschlagsliste erarbeiten, was schon ungewöhnlich ist. Da stand da halt drauf. Das heißt, die Kontroverse, die dazu führte, dass eben die ganze Wahl abgesetzt wurde, nachdem sich abzeichnete, dass die Unionsfraktion im Deutschen Bundestag jedenfalls Frau Brosius-Gersdorf wohl nicht wählen würde, die hat sich eben daran entzündet. Das ist jetzt ein einmaliger Vorgang. Es hat es wohl noch nicht, aber das hätte es noch nicht gegeben, dass ein Kandidat, der offiziell vom Wahlausschuss des Deutschen Bundestages bereits vorgeschlagen worden ist, dann Ergebnis nicht gewählt wird. Wir hatten schon mal eine Kontroverse im Jahre 2008 über Horst Dreyer, ein ungewöhnlich anerkannter, renommierter Staatsrechtslehrer, damals ebenfalls von der SPD nominiert und übrigens der Doktorvater von Frau Brosius-Gersdorf. Und der ist damals ebenfalls zum Thema Menschenwürde, ich würde sagen, einer Intrige zum Opfer gefallen, die damals angezettelt worden ist. Der sollte eigentlich sogar Präsident des Bundesverfassungsgerichts geben. Aber der war noch nicht offiziell nominiert, sondern das hat man irgendwie im Vorfeld erklären können.
Ist denn jetzt diese Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf, ist jetzt die so schlimm, wie man das zum Teil hat lesen können? Es sind da ja einige Aussagen kolportiert worden, vor allem bezüglich des Abtreibungsrechts. Können Sie dazu vielleicht noch etwas sagen? Ist das eine Radikalinski-Richterin, die da hätte portiert werden sollen? Man staunt vielleicht als Außenstehender etwas über die unglaubliche Intensität jetzt auch der Feindseligkeiten und wie sich da innerhalb von kürzester Zeit, fast schon wie in einer Art Hexenjagd, da die Stimmung gegen diese Frau verdichtete, ohne dass sie sich, glaube ich, irgendwie öffentlich zu Wort gemeldet hätte. Aber wie schätzen Sie das ein? Wie muss man sie als Juristin einschätzen? Sie ist ja offensichtlich die Frau, die am meisten Anstoß erregt hat, jetzt vor allem etwas in bürgerlich-konservativen Kreisen.
Sie müssen sehen, dass diese Empörung, die sich Bahn bricht, sicherlich nicht oder nicht wesentlich in der Person von Frau Brosius-Gersdorf begründet ist. Die kennt ja auch kein Mensch und selbstverständlich ist die ganz zivilisiert, sondern diese allgemeine Aufgeregtheit, die es jetzt in Deutschland gibt, die rührt einfach daher, dass ja, wie Sie auch in der Schweiz mitbekommen haben, der Friedrich Merz ein sehr energiereichen Wahlkampf für die Unionsparteien geführt hat. Er hat gesagt, wenn ich drankomme, dann wird als erstes die Grenze zugemacht und dann ist links vorbei. Und an der Schuldengrenze, die Schuldenbremse, über die sich ja die Ampelkoalition zerlegt hatte, wird dann nicht mehr gerüttelt, wenn ich Bundeskanzler werde. Und mit diesen Wahlversprechen ist dann die Wahl gegangen, mit dem Ziel, über 30% der Zweitstimmen zu erreichen. Das hat er verfehlt, er hatte dann 28,5. Und dann kam es eben bald zu einer Koalition mit der SPD. Man hatte ursprünglich gedacht, man muss sogar mit SPD und Grünen koalieren. Das realisierte sich nicht, weil das Bündnissager Sarah Wagenknecht wieder erwartend nicht in den Bundestag kam. Und jetzt regiert eben Herr Merz in einer Koalition mit der SPD, die nicht halb so stark ist wie die Union, aber sich doch politisch, so hat man jedenfalls als Beobachter den Eindruck, so ziemlich in allen Punkten durchsetzt, einfach vor dem Hintergrund, dass vor dem Hintergrund der Brandmauer die Union eben völlig abhängig ist von der SPD, wenn sie denn eben regieren will. Deswegen sagt man in Deutschland schon länger spöttisch, dass Herr Merz nur Außenminister ist unter Lars Klingbeil, dem SPD-Vorsitzenden. Herr Merz ist ja auch dauernd im Ausland. Den sehen wir in Deutschland ja gar nicht. Der fährt jetzt um die Welt und macht sich dort beliebt, wohingegen Deutschland in seinen Problemen ertrinkt. Und was jetzt konkret die Wahl der Verfassungsrichter anging, war es eben so, dass die Union, wie gesagt, zunächst einen sehr moderaten, liberal-konservativen Kandidaten aufgestellt hatte, der auch fachlich sehr gut ausgewiesen war und diesen sofort zurückziehen musste. Ganz einfach, weil die Stimmen der Grünen zur benötigten Zweidrittelmehrheit benötigt werden und man mit der AfD nicht zusammenarbeitet, das ist die sogenannte Brandmauer und dann können die Grünen das entscheiden. Deswegen wurde der Robert Segmüller sofort zurückgezogen. Vernünftigerweise hätte die SPD jetzt darauf reagieren müssen, indem sie ihrerseits nicht gerade die linkesten Kandidaten aufstellt, die sie vielleicht hat, sondern ihrerseits Rücksicht nimmt und ganz gemäßigte Kandidaten aufstellt. Und wenn sie das nicht tut, dann hätte zumindest die Union das verlangen müssen. Hätte sie sagen müssen, wir haben jetzt unseren einigermaßen profilmäßig ausgewiesenen Mann zurückziehen müssen. Wir erwarten jetzt im Gegenzug oder verlangen im Gegenzug, dass die SPD Leute aufstellt, die es ja auch bei der SPD gibt, zum Beispiel Leute mit gewerkschaftlichem Hintergrund oder ein Professor für Arbeits- und Sozialrecht, ja, der schon zur SPD gehört, aber keine linke Socke deswegen ist. Mhm. Und die SPD hat sich entschlossen, absolut null Rücksicht zu nehmen auf den Koalitionspartner, hat gewissermaßen zur äußersten Provokation gegriffen und hat nun wirklich weltanschaulich sehr, sehr dezidiert aufgestellte Kandidatinnen beibehalten. Und das hat dann irgendwann zu einem Aufstand geführt in den Teilen der Zivilgesellschaft, die das eben kritisch sehen, die bei uns ihren Ausdruck finden in den sogenannten neuen oder alternativen Medien. Die Junge Freiheit hat die Sache, glaube ich, angestoßen und sie ist bald machtvoll von News und Julian Reichelt aufgenommen und weitergedreht worden. Und das hat dann den Eindruck auf die Unionsfraktion nicht verfehlt.
Und was hat konkret am meisten Anstoß erregt? Was ich mitbekommen habe, ist, dass die Frau Brosius-Gersdorf angeblich, ich kann das nur als eben aus der Kolportage quasi von dem, was ich gelesen habe, hier wiedergeben, dass sie im Bereich eben des Abtreibungsrechts da ganz dezidierte Positionen vertritt, so nach dem Muster Abtreibung mehr oder weniger bis in den 9. Monat. Stimmt das eigentlich? Sind diese Aussagen wirklich verbrieft? Man hat ja dann auch noch vorgeworfen, in letzter Sekunde, es gäbe da Plagiatsaffären, das musste dann aber wieder zurückgenommen werden, offensichtlich ein Missverständnis. Wie beurteilen Sie diese Positionen? Kennen Sie etwas, das Schriftum und die Positionen dieser Richterkandidatin?
Ja, also das mit dem Plagiat, um das mal kurz vorwegzuziehen, das ist in der Tat bis auf Weiteres wohl einigermaßen unsubstanziiert. Das Peinliche an dem ganzen Vorgang ist jetzt, dass die Unionsfraktion ihr Ansinnen, die ganze Wahl abzusagen, beziehungsweise die Wahl von Frau Brosius-Gersdorf abzusagen, woraufhin dann der gesamte Wahlakt abgesagt worden ist, denn auch alle anderen Parteien wollen ja ihr Wahlverhalten davon abhängig machen, wer denn außer ihrem Kandidaten noch gewählt wird. Wussten also nicht, ob sie den CDU-Kandidaten noch wählen sollen. Also das war einigermaßen unsubstanziiert und hat peinlicherweise die Union ihre Absage gerade an den Plagiatsvorwurf gehängt, beziehungsweise damit begründet und nicht begründet mit den weltanschaulichen Vorbehalten, die es eben, die wirklich entscheidend waren, die schon lange vorher auf dem Tisch waren und die es eben in der Unionsfraktion massiv gibt und gab, die sich unter anderem an die Frage der Abtreibung knüpfen. Ja, mit der Abtreibung ist es so, wir haben in Deutschland ja einen 30-jährigen Glaubenskrieg gehabt um die Legalisierung oder Teillegalisierung der Abtreibung. Und dieser 30 Jahre währende Glaubenskrieg ist aber dann im Großen und Ganzen schon in den frühen 1990er Jahren durch die zweite Abtreibungsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts weithin befriedigt worden. Seitdem haben wir eben ein Mischmodell, ein Kompromissmodell, das die Abtreibung nicht durchweg unter Strafe stellt, jedenfalls dann nicht, wenn sie relativ früh erfolgt und wenn eine Beratung erfolgt ist, dann wird das straffrei gestellt. An diesem gesellschaftlichen Kompromiss, der sehr, sehr schwer zu finden und zu erringen war, hat jedenfalls die Union sich in 30 Jahren immer gehalten. Es gab nie den kleinsten Versuch seitens der Union, da gibt es ja auch konservative und kirchentreue, katholische Leute drin, aber auch von denen gab es niemals den Versuch, dass man etwa sagt, lass mal ausprobieren, ob wir nicht ein total scharfes Abtreibungsrecht machen können, wie in Irland oder wie in Polen. Und wir können ja mal gucken, ob vielleicht die AfD dem zugestimmt, dass wir die Mehrheit kriegen. Es gab nie irgendetwas in diese Richtung. Demgegenüber gab es aber bereits unter der Ampelkoalition von der politischen Linken, damals auch mit Unterstützung der FDP, ein Versuch des Wiederaufgreifens dieses uralten Kulturkrieges. Da hat man erstens das Gesetz verändert unter der Ampelkoalition, indem man das bisher bestehende Verbot der Werbung für Abtreibung, dass also Ärzte sagen, bei mir kannst du gut eine Abtreibung durchführen, schau doch mal rein. Das hat man gekippt, das war der Paragraph 219 Strafgesetzbuch. Und es gab sogar Bestrebungen in der Ampelkoalition, auch den Paragraphen 218, also das Abtreibungsverbot, nochmal grundsätzlich neu in Angriff zu nehmen und da vielleicht eine allgemeine Fristenregelung nach dem Vorbild der DDR reinzuschreiben. Dazu ist es nicht mehr gekommen, weil eben die Ampelkoalition zu früh zerbrochen ist, aber das Bestreben dahin gab es. Wenn es hier einen Kulturkampf gibt, dann wird der Kulturkampf von Seiten der Linken aufgenommen. Ja. Und hier verhält es sich eben so, dass Frau Brosius-Gersdorf rechtspolitisch Positionen vertritt und für verfassungsrechtlich richtig erklärt, die jedenfalls, das lässt sich sagen, in deutlichem Gegensatz zu der etablierten ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts stehen, die eben diesem gesellschaftlichen Kompromiss zugrunde liegen. So will sie wohl darauf hinaus, dass eine Abtreibung in den ersten 3 Monaten sozusagen tatbestandslos sein soll. Das soll also nicht so sein, dass da zwar von einer Tötung ausgegangen wird, diese dann aber gerechtfertigt sein soll, sondern die Abtreibung, wenn ich das richtig verstanden habe, während der ersten 3 Monate soll wohl weithin tatbestandslos sein. Und das wäre ein besonders scharfer Bruch mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, denn das Bundesverfassungsgericht ging eindeutig davon aus, dass ab der Nidation, das heißt ab der Einnistung der befruchteten Einzelle in die Gebärmutter, hier von einem Menschen auszugehen ist, der auch im Vollbesitz der Menschenwürde ist. Das heißt, er darf nicht objektiviert werden. Der Mensch im Vollbesitz der Menschenwürde darf zwar unter Umständen getötet werden. Es darf ja auch beispielsweise, obwohl wir keine Todesstrafe haben, der Bankräuber, der Geisel nimmt, der kann ja auch getötet werden. Das ist sozusagen kein Eingriff in die Menschenwürde. Aber ein Mensch, der eben im Besitze der Menschenwürde ist, der darf zum Beispiel nicht getötet werden, weil sein Leben einfach der Selbstverwirklichung der Frau im Wege steht. Und das sind halt die Grenzen. Und deswegen darf nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch in einer sehr frühen Phase der Schwangerschaft die Abtreibung nicht einfach für tatbestandslos erklärt werden.
Was heißt tatbestandslos? Wie muss man das übersetzen?
Dass es keine Tötung ist. Dass es nicht als Tötung angenommen wird.
Okay.
Als eine Art, ja, ein medizinischer Eingriff, als wenn man sich eine Warze entfernen lässt oder so.
Ja,
ja. Ja, und dann meint sie eben, dass in der zweiten Schwangerschaftsphase, also in dem 3. bis 6. Monat, wenn ich das richtig verstanden habe, der Staat jedenfalls die Abtreibung wohl straffrei stellen soll und sie wohl auch für rechtmäßig erklären kann. Das heißt, man geht von einer allgemeinen Rechtfertigungslösung aus. Und was nun endlich die dritte Schwangerschaftsphase, also bis zum 9. Monat angeht, da sagt gewiss auch Frau Brosius-Gersdorf nicht, dass man also dieses ungeborene Leben also sozusagen töten solle oder dass das rechtmäßig sei oder werden solle, das sagt sie auch nicht. Aber sie sagt doch ausdrücklich, dass der Staat ihres Erachtens berechtigt sei, die Abtreibung selbst in einer ganz späten Phase der Schwangerschaft für straflos zu erklären. Nicht für rechtmäßig, aber doch für straflos. Und auch das ist eben, ja, also, dass die Abtreibung nicht unbedingt mit dem Strafrecht bekämpft werden muss, das ist auch schon ein Ergebnis des erwähnten zweiten Abtreibungsurteils des Bundesverfassungsgerichts aus den frühen 90er Jahren. Aber die Gesamtkonzeption steht jedenfalls in deutlichem Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung, die ja zu einer Befriedigung der Gesellschaft für über 30 Jahre eigentlich geführt hat.
Und eben, Sie sind CDU-Mitglied, Sie kennen natürlich auch etwas die Seele dieser Partei. Ist das jetzt quasi aus Sicht eines CDU-Wählers ein absoluter Tabubruch, den diese Kandidatin hier verkörpert? Also rechtfertigt das die drastischen Angriffe, die man jetzt hat lesen können, gegen ihre Positionen? Oder spielt da auch schon etwas die ganze Parteipolitik hinein? Mir ging es einfach mal darum, das mal einzuordnen, etwas im deutschen Kontext. Oder eben ist diese Vorstellung, die jetzt Frau Brosius-Gersdorf vertritt, ist das schon eigentlich jenseits aus Sicht eines CDUlers?
Also, das ist nicht aus Sicht eines jeden CDU-Wählers oder eines jeden CDU-Mitglieds ausgeschlossen, wohl aber aus Sicht derjenigen CDU-Wähler, die eben noch eine echte kirchliche Bindung haben, vor allem natürlich zur römisch-katholischen Kirche und die vor allem im ländlichen Raum zu Hause sind. Da spielt es noch eine ganz große, wichtige Rolle als Identifikationsmerkmal. Darauf hat, glaube ich, unter anderem Herr Bosbach völlig zu Recht hingewiesen. Nun ist es so, dass dieser Charakter letztlich eine aktivistische Position zu vertreten, dieser Vorwurf an Frau Brosius-Gersdorf, der hat sich ja keineswegs ausschließlich an der Abtreibung festgelegt, sondern es gibt hier einen ziemlich breiten Strauß von Indizien, der dann sozusagen auch in der Summe einfach viel zu viel wurde. Da gab es andere Dinge, wie zum Beispiel der Vorschlag, das Grundgesetz zu gendern, damit das weibliche Geschlecht besser sichtbar wäre in den Vorschriften. Da war zum Beispiel auch der Versuch, und das finde ich hochgradig alarmierend, dass man einen Vorschlag aufgreift, der schon von mehreren Landesverfassungsgerichten in Deutschland völlig zu Recht kompromisslos verfassungswidrig erklärt worden ist, nämlich den Gedanken aufzugreifen, dass man rechtlich vorschreibt durch einfache Gesetze, durch das Bundeswahlgesetz, dass die Listen, mit denen Parteien zur Wahl antreten, sozusagen reißverschlussartig sich aus Männern und Frauen abwechselnd zusammensetzen müssen und im gleichen Anteil, so wie das zum Beispiel bei den Grünen parteiintern geregelt ist. Um diesen Vorschlag wirklich zu verstehen, muss man verstehen, dass es dabei nicht so sehr um Geschlechterparität oder dergleichen geht, sondern dieser Vorschlag ist mal wieder ausgedacht worden von cleveren Juristen, um die AfD auszubremsen. Ja, der Vorschlag ist einzig und allein dafür ausgedacht, dass wenn beispielsweise in einem beliebigen Landtag die AfD dann 25% der Stimmen und theoretisch auch der Sitze bekommt, dass sie dann aber vielleicht nur 7% der Sitze auch besetzen kann, weil dann gehen ihr die Frauen aus. Und das ist der Hintergrund dieses Vorschlags. Er ist offensichtlich verfassungswidrig. Ja, denn die Legitimität der Abgeordneten, die kommt aus der Wahl und die kommt nicht aus dem Geschlecht und dass das einfache Gesetz sagt, in welcher Reihenfolge die Geschlechter auftreten. Und es waren also eine ganze Reihe von Dingen.
Und das AfD-Verbot, das habe ich auch noch gelesen, sie sei eigentlich für ein Parteiverbot. Ist das
ganz richtig? Ganz richtig. Sie hat sich bei Markus Lanz, also einer der wichtigsten öffentlichen politischen Talkshows in Deutschland, ganz offen dahingehend erklärt, dass der Versuch, die AfD endlich durch das Bundesverfassungsgericht für verboten erklären zu lassen, das ist ja ohnehin im internationalen Vergleich eine totale Besonderheit, also in der Schweiz gibt es sowas nicht, dass man eine Partei, die Erfolg beim Wähler hat, ganz einfach verbieten lassen kann, zwar von einem unabhängigen Gericht, aber doch auf Antrag der politischen Konkurrenten dieser Partei und dann durch Richter, die zu 100% alle von diesen Konkurrenten einmal vorgeschlagen worden sind für ihr Amt. So, da hat sie sich eben dahingehend erklärt, das halte sie für ein wichtiges Signal, dass wir unsere Demokratie auch verteidigen, wodurch ich sagen würde, damit ist sie ohnehin schon befangen. Ja, sie könnte gar nicht mehr an einem AfD-Verbotsverfahren mitwirken, meines Erachtens, weil sie sich glasklar in die Befangenheit geredet hat. Aber auch deswegen ist sie sicherlich auch nominiert worden, ja.
Wie erklären Sie sich, Herr Vosgerau, die Tatsache, dass jetzt in diesen Anhörungen, die es offensichtlich gegeben hat, die CDU-CSU-Fraktion oder der entsprechende Ausschuss sich einverstanden erklärt hat, so eine Kandidatin abzusegnen? Ich meine, da kann man sich ja schon auch fragen, wieso gab es da keinen Widerstand?
Diese Anhörungen, die gibt es so eben nicht. Wir kennen das ja aus den USA. In den USA ist es ja so, der Präsident nominiert Kandidaten und die werden letztlich vom Senat bestätigt. Nicht immer, aber fast immer. Und vorher gibt es eine Anhörung im Justizausschuss des Senats und die kann unglaublich scharf werden. Das können wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen. So, bei uns ist es so, dass Bundesverfassungsrichter ohne Anhörung, ohne Debatte gewählt werden, um sie nicht zu beschädigen. Aber es gibt auch vorher eben keine offizielle Anhörung. Man kann sich gleichzeitig vorstellen, dass natürlich hinter den Kulissen dann die Drähte glühen. Aber grundsätzlich werden die eben nominiert von den Fraktionen der politischen Parteien im Bundestag, hier von der SPD-Fraktion. Die haben ihre Fachleute, die das vorbereiten. Und dann wird diese Nominierung vom Wahlausschuss des Bundestages, da sind aber, glaube ich, nur 12 Mitglieder drin, irgendwie bestätigt. Es gibt aber keine Anhörung. Es ist so, dass bei der CDU der Günther Krings, ein Jurist, auch mit Professorentitel, aber kein ordentlicher Professor, wohl für diese für das Nominierungsverfahren bzw. für die Begleitung des Nominierungsverfahrens auf der SPD-Seite zuständig war. Deswegen sind jetzt viele sauer auf ihn und geben ihm die Schuld am Debakel, weil er sozusagen als der Vertreter der Union auch gegenüber seiner eigenen Fraktion diese Personalie durchgewinkt habe, ohne auf die Probleme aufmerksam zu machen. Aber es gibt keine Anhörung in dem Sinne. Es gab eine informale Anhörung, die bestand darin, dass der Kandidat Robert Sigmüller, der jetzt keine Rolle mehr spielt, sich in der Tat, was ich sehr respektabel finde, bei der AfD-Fraktion vorgestellt hat, weil die ihm sagten, wir wissen ja nicht, ob wir dich wählen sollen, wir wollen dich mal kennenlernen. Das Ergebnis dessen war, dass die AfD-Fraktion dann gesagt hat, der macht einen sehr vernünftigen Eindruck und wir wollen ihn mitwählen. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Und jetzt gibt es weiterhin den Vorschlag, aber darüber ist noch nicht entschieden, dass Frau Brosius-Gersdorf sich ihrerseits jetzt noch mal bei der Unionsfraktion vorstellt, um eventuelle Bedenken auszuräumen. Das ist aber ein Vorschlag der SPD. Darüber ist noch nicht entschieden, ob das stattfinden wird.
Aber ist das nicht erstaunlich, dass Richter, die ja in Deutschland eine sehr herausragende Position dann besitzen, das Verfassungsgericht hat ja eine große Bedeutung in der deutschen Politik, dass die eigentlich mehr oder weniger hinter den Kulissen nominiert und auch gewählt werden, wenn ich das vergleiche mit der Schweiz, Bundesgerichtskandidaten. Unser Bundesgericht hat nicht diese Macht des deutschen Verfassungsgerichts, aber da finden dann intensive Anhörungen der unterschiedlichen Fraktionen statt. Die werden dann auch gelöchert, das bleibt zwar geheim, nicht mit laufenden Kameras und so weiter, aber da findet eine intensive Auseinandersetzung statt. Offensichtlich ist das in Deutschland bisher nicht der Fall gewesen. Man hat die also nicht so auf Herz und Nieren geprüft, die Kandidaten, die man dann in diese doch sehr bedeutsame Position gehoben hat.
Das ist so. Es war schon immer ein großes Problem im deutschen Verfassungsrecht, was manche ungern eingestehen, das Auseinanderfallen zwischen Legalverfassung und Realverfassung. Also das, was das Grundgesetz vorsieht und das, was wirklich gemacht wird. Jeder kennt zum Beispiel das einfache Beispiel, dass nach dem Grundgesetz jede Art von Fraktionszwang selbstverständlich verboten und ausgeschlossen ist. Artikel 38. Gleichzeitig weiß jeder, dass fast immer Fraktionszwang faktisch besteht. Und wenn mal ausnahmsweise, zum Beispiel bei den großen Abstimmungen, die vor 30 Jahren dann schon über die Reform der Abtreibungsregeln gemacht worden sind, dann wird dann mit großem Brimborium seitens der Fraktionsführung die Entscheidung freigegeben und es wird erlaubt, dass jeder Abgeordnete aus seinem Gewissen entscheiden könne, was ja eigentlich nach dem Grundgesetz sowieso die Rechtslage sein müsste. Ja, ähnlich ist auch bei der Richterwahl. Im Grundgesetz stand schon immer drin, vom ersten Tag an, dass eben die Hälfte der Bundesverfassungsrichter vom Deutschen Bundestag gewählt wird, so wörtlich. Trotzdem war es etwa 40 Jahre lang so, dass das nicht gemacht worden ist, sondern die Kandidaten wurden gewählt von diesem Richterwahlausschuss, der nur 12 Personen umfasst und der so ein interner Kreis ist. Erst nach 40 Jahren ist das mal vor das Bundesverfassungsgericht gekommen und das Bundesverfassungsgericht hat dann festgestellt, das ist verfassungswidrig, ja, weil in der Verfassung steht nichts drin vom Ausschuss, der das wählt, sondern der Deutsche Bundestag wählt die natürlich. Aber aus diesen Traditionen kommt das noch, dass es keine eigentliche Anhörung gibt. Und das wäre wahrscheinlich sinnvoll, das zu machen. Ich würde es mal so erklären. Man muss es einbetten in das größere historische Bild, denn unser Wahlverfahren in Deutschland hat ja lange Zeit doch ganz gut funktioniert, hat auch lange Zeit überzeugende Ergebnisse hervorgebracht. Es hat eben so lange funktioniert, wie wir ein politisches System haben, das man mit allerbestem Gewissen als liberale Demokratie bezeichnen kann oder konnte, wo sich zwei Lager, das Regierungslager und das Oppositionslager, gegenüberstehen, wo diese beiden Lager für ganz unterschiedliche politische Vorstellungen stehen, weswegen auch ein Regierungswechsel dann zu drastischen Veränderungen führen kann. Es war das eine Lager, am Anfang das Lager der Union, CDU, CSU, und das andere war die SPD. Und dann hat sich das weiterentwickelt zum rot-grünen Lager auf der einen Seite und zum schwarz-gelben Lager auf der anderen Seite. Aber es waren noch immer klar gegensätzliche Ideen und gegen die Regierung zu sein und alles anders haben zu wollen als die Regierung, das war ja vor 20, 30 Jahren, galt das noch nicht als verfassungsfeindliche Delegitimierung des Staates, sondern man nannte das Opposition und es war nicht nur erlaubt, es galt auch als Demokratie notwendig. Mhm. Und seit der deutschen Einheit, etwa seit der zweiten Hälfte der 90er Jahre, hat sich unser politisches System sehr stark verändert. Meines Erachtens war dafür vor allem entscheidend so eine Art Selbstgleichschaltung der Presse und der Medien, vor allem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die sind also alle grün geworden. Und selbst für die CDU ist dann immer stärker der Zwang entstanden, jedenfalls nach Selbstwahrnehmung, sich ebenfalls dieser rot-grünen Gesamtmoral auch anzuschließen, um nicht dauernd schlecht gemacht zu werden in Medien. Frau Merkel steht dann eben entscheidend für diesen Kurs. Und im alten System, im früheren System war es eben so, dass alle Bundesverfassungsrichter, genau wie heute, eine Zweidrittelmehrheit brauchten. Dadurch wurde gesichert und abwechselnd von den verschiedenen politischen Lagern vorgeschlagen wurden. Dadurch wurde gesichert, dass Bundesverfassungsrichter natürlich immer aus einem der beiden politischen Lager kamen, dem klar angehörten, sich dort auch irgendwie bewährt haben mussten, sonst wären sie es nicht geworden. Aber auf der anderen Seite sich auch niemals hervorgetan hatten durch allzu steile, allzu radikale, allzu dezidierte Positionen für rechts oder für links, denn dann wären sie nicht gewählt worden mit Zweidrittelmehrheit. Das heißt, Verfassungsrichter waren traditionell besonders herausragende Juristen, auf die Regierung und Opposition sich hatten verständigen können. Und das hat ganz gut geklappt. Und heute funktioniert das System eben anders. Es gibt nicht mehr diese gegensätzlichen Lager, sondern es läuft eben so, die Union muss immer mit den Linken eng zusammenarbeiten wegen der Brandmauer. Die Opposition, die AfD macht, gilt nicht als legitim, sondern gilt als verfassungsfeindlich. Deswegen ist die CDU, solange die Brandmauer steht, quasi denknotwendig auf Linkskurs. Und ich hatte ja schon gezeigt, die SPD oder die Vereinigte Linke, die nutzt das gnadenlos aus und stellt nicht etwa einigermaßen moderate Kandidatinnen auf, sondern die stellt ganz besonders Radikale auf und demütigt die CDU dadurch und sagt, wir können das bestimmen. Und die CDU wollte ja die Demütigung auch mitmachen, bis dann die Fraktion dagegen rebelliert hat und gesagt hat, es gibt auch Grenzen für uns.
Glauben Sie, das ist eine absichtliche Demütigungsstrategie der SPD, dass die das also ganz bewusst sehenden Auges ausreizen und die CDU das eben im Sinne dieser Selbstisolierung durch die Brandmauer dann einfach mitmacht. Also kann man das in dieser Drastik so ausdrücken?
Ja, das ist meine feste Überzeugung, dass es überall mit Händen zu greifen, dass die politische Linke derzeit aus jeder noch so kleinen und noch so großen Frage einen politischen Kulturkampf zu machen versucht. Die schlagen im Moment um sich. Also die SPD ist furchtbar angerührt von dem Ergebnis der letzten Wahl, was ja nicht nur ihr schlechtestes Ergebnis war, seit die Bundesrepublik existiert, sondern auch das schlechteste Ergebnis, wenn man das Kaiserreich mit einbezieht. Da waren sie auch noch nie so schlecht wie heute. Sie hatten damals 16,5%, jetzt stehen sie in Umfragen bei 13%. Man kann ja gleich die Frage stellen, warum kann eine Partei, die in Umfragen bei 13% steht, gleich zwei Bundesverfassungsrichter vorschlagen und stellt sich dem darüber hinaus auch noch auf den Standpunkt, wir können die nicht nur vorschlagen, wir können auch von der CDU verlangen, dass sie die mitwählen, ja. Die AfD hat 25%, die wird überhaupt nicht an dem Prahlprozess beteiligt, die wird auch nicht gehört. Wir haben einen Parallelfall, mit dem habe ich auch zu tun, muss ich aus Transparenzgründen sagen. Die SPD weigert sich bekanntlich und der Ältestenrat des Deutschen Bundestages hat ihr darin auch recht gegeben, trotz der erdrutschartigen Verluste bei der letzten Bundestagswahl ihren bisherigen Fraktionssaal, der zweitgrößte Fraktionssaal im Parlament ist, den freizuräumen. Sie sagt einfach, das ist herkömmlich unser Fraktionssaal, den geben wir nicht her. Die Folge ist, dass die AfD-Fraktion, die die zweitgrößte Fraktion ist, in den drittgrößten Saal rein muss, wo bisher die FDP saß, die jetzt nicht mehr dem Bundestag angehört. Und der Saal ist viel zu klein. Ja? Und die SPD füllt ihren Saal noch nicht mal zur Hälfte. Aber die sagen ihnen steif und fest, wir ziehen hier nicht aus, wir weigern uns. Das heißt, die schlagen im Moment um sich und die sagen, die sind auf einem Kurs, dass sie sozusagen geltend machen wollen, das Wahlergebnis braucht uns nicht zu interessieren. Ja, wir machen einfach weiter wie bisher.
Wie beurteilen Sie in diesem ganzen Verfahren die Rolle des Bundeskanzlers Friedrich Merz? Er wurde ja letzte Woche in einem Austausch, in einer Fragestunde von der AfD-Abgeordneten Beatrice von Storck angesprochen auf diese Richterkandidatin, vor allem auch auf die Frage des Abtreibungsrechts, der Menschenwürde. Und sinngemäß fragte die Frau von Storch den Bundeskanzler Merz, können Sie die Wahl dieser Richterin mit Ihrem Gewissen vereinbaren? Und daraufhin antwortete Merz, ohne zu zögern, mit einem klaren Ja, was ja nicht unbedingt den Eindruck erweckte, als litte jetzt da der Chef der CDU an dieser Wahl. Also man hatte fast den Eindruck, dass er aus voller Überzeugung diese Kandidatin da dann wählen würde. Wie deuten Sie dieses Verhalten auch im Lichte, dass es dann ja nicht geklappt hat, dass ihm ja die eigene Fraktion sozusagen von der Fahne gegangen ist und auch dem Fraktionsvorsitzenden, dem Jens Spahn?
Es ist eine absolute Katastrophe. Friedrich Merz ist einerseits ein schwacher Bundeskanzler. Ich erwähnte schon den Spott, dass er eigentlich nur Außenminister ist und Klingbeil, der ja Finanzminister ist und der ganze Koalitionsvertrag steht jeweils unter Finanzierungsvorbehalt. Damit ist logisch, dass Klingbeil und nicht Merz die Richtlinie in der Politik bestimmt. Er ist ein schwacher Bundeskanzler, der versucht, seine offensichtliche Schwäche rhetorisch überzukompensieren. Und dann kommen wieder solche Katastrophen dabei heraus. Der Mann ist eine Loose Cannon. Ich habe übrigens gerade über diesen berühmten Dialog zwischen Beatrix von Storch und dem Bundeskanzler auch getwittert. Und das habe ich illustriert, nicht wie alle anderen, die darüber getwittert haben, mit dem Bild, wo dann der eine oder die andere am Mikrofon steht oder so, sondern ich hatte ein Bild genommen, was sich gerade ergeben hat auf einer Feier der Mittelstandsvereinigung der Union, ist auch durch die Medien gegangen, wo der Merz aus irgendeinem Impuls heraus, aus irgendeiner Ungeduld heraus, nach einer Kuchenzange, also einer öffentlichen Kuchenzange, die sozusagen zur Bedienung durch jedermann bereit lag, griff und sich damit dann irgendetwas in den Mund steckte, was natürlich in der heutigen Zeit alles sofort gefilmt und fotografiert wird, unglaublich peinlich aussieht. Also sowas kann man nicht machen, wenn man Bundeskanzler ist, aber er wird dann von einem Impuls getrieben. Und alle Unionspolitiker und Unionsabgeordneten, die zucken inzwischen grenzenlos zusammen, wenn der Merz, was häufig mal vorkommt, einen Satz schon einleitet mit so Worten, jetzt will ich Ihnen das mal ganz genau sagen oder jetzt will ich Ihnen mal ganz klar antworten. So hat er das nämlich auch bei der Beatrix von Storch eingeleitet. Dann folgt jedes Mal eine totale Katastrophe, weil der Mann sich nicht in der Kontrolle hat. Der versucht kraftvoll aufzutreten, aber überschreitet dabei alle Grenzen, verrät seine eigene Politik. Es war eine Katastrophe. Es war eine Katastrophe. Und es zeigt, dass der Mann im Moment überfordert ist.
Und wie stark ist er jetzt persönlich beschädigt durch das Ganze, auch die CDU-CSU-Fraktion? Er selber hat ja, wenn ich das mir so vergegenwärtige in einem Interview, glaube ich, am Sonntagabend in der ARD eher etwas heruntergespielt. Gleichzeitig hat sich dann der Bundespräsident zu Wort gemeldet, sogar von einer beschädigten Koalition gesprochen. Ja. Wie beurteilen Sie das? Sie kennen ja auch etwas das CDU-CSU-Milieu. Also wie stark ist da sein Aktienkurs gesunken nach dieser letzten Woche?
Der Bundespräsident zunächst einmal hat ja, was überhaupt nicht präsidial ist, aber auch das ist nicht das erste Mal, dass der Bundespräsident sich also faktisch als SPD-Politiker betätigt, hat ja versucht, in der Tat Druck auszuüben auf die Unionsfraktion, indem er eben gesagt hat, also bis auf Weiteres ist das Bundesverfassungsgericht als solches ja noch nicht beschädigt. Das werde es aber, wenn die Brosius Gersdorf nicht jetzt noch sehr schnell doch noch gewählt wird. Das war schon mal ein Ding der Unmöglichkeit. Und natürlich ist der Bundeskanzler dadurch heftig beschädigt. Er hat in der Tat versucht, da ein bisschen den Druck herauszunehmen in seinem Interview, in dem er eben gesagt hat, das sei ein ganz normaler und alltäglicher Vorgang, was ja nicht stimmt. Es ist ein Vorgang, den es bisher so noch nie gegeben hat. Und es bleibt eben, dass er die aufkommende Kritik an der Kandidatin und die Reaktion auf diese Kritik überhaupt noch nicht vorhergesehen hat. Hintergrund dessen, das müsste man nun wieder breiter analysieren, das wäre vielleicht eine eigene Sendung, Hintergrund dessen ist, dass die etablierten Parteien, auch die CDU-CSU, überhaupt nicht verstanden haben und völlig überfordert sind mit der Rolle des Internets im Allgemeinen und der sozialen Netzwerke im Besonderen bei der politischen Willensbildung. Die verstehen nicht, wie das funktioniert. Aus deren Sicht sind da böse Mächte am Werk. Die leben immer noch in der alten Welt, wo man mit den Redakteuren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks per Du ist und die deswegen also irgendwie staatstragende und parteikonforme Ansichten dann abends in der Tagesschau herausblasen und dadurch das ganze Volk einheitlich auf Linie gebracht wird. Und wer immer noch anders denkt, der kann seine Meinung allenfalls abends am Kneipentresen äußern, denn Leserbriefe kriegt er schon nicht mehr veröffentlicht. Und diese Welt, die gibt es eben nicht mehr. Heute kann jeder kommunizieren in sozialen Netzwerken und es gibt eine sehr breite und sehr vielschichtige Szene der Alternativmedien, auch der neuen Medien, die eine enorme Schwungkraft inzwischen entfaltet. Und das begreifen die nicht. Noch eine kurze Erinnerung, bereits 2018, also bereits vor 7 Jahren, gab es eine gesetzgeberische Reform. Da wollten die, also das war noch eine große Koalition, SPD, CDU, wollten damals schlagartig die Parteienfinanzierung beträchtlich erweitern. Das ist dann im Ergebnis gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht hat das für verfassungswidrig erklärt, weil da gibt es ja komplizierte Regeln. Die Politiker können nicht einfach sagen, wir wollen jetzt doppelt so viel Geld wie früher. Das ist ja immer, kann man auch nicht durch die Mehrheit rechtfertigen. Das ist ja mal Gesetzgebung in eigener Sache. Da muss es also objektive Gründe geben. Und das ist damals so begründet worden, 2018, dass auch damals schon Union und SPD gesagt haben, wir brauchen einfach objektiv viel mehr Geld, was wir ausgeben wollen für die Pflege des Internets, für irgendwelche Influencer, für irgendwelche Computerexperten, die dann vielleicht auch bei uns twittern oder so, jedenfalls die das ganze Internet irgendwie bedienen und bespielen, weil die schon damals 2018 festgestellt haben, dass damals eben die AfD den etablierten Parteien in den sozialen Netzwerken und im Internet überhaupt weit überlegen waren. Inzwischen ist das ein Effekt, der ja auch bei der Linkspartei auftritt. Zwar nicht durchgehend, aber jedenfalls bei der Heidi Reichenick, die ja wie eine Rakete aus dem Nichts gekommen ist, weil sie offenbar so enorm starke TikTok-Auftritte hatte. Und das ist etwas, was die bis heute überhaupt nicht verstehen. Die sehen sich da dämonischen Mächten gegenüber. Gerade heute ist gerade erst erschienen eine Erklärung von, ich glaube, 300 Professoren, sind nicht alles Juristen, es sind alles mehr oder minder Linke, die sich darüber empören, über die Beschädigung der Kandidatin Brosius Gersdorf durch die öffentliche Debatte. Das ist durchaus begreiflich, selbstverständlich muss das schrecklich sein für die Betroffene. Und die dann irgendwelche Maßnahmen dagegen fordern. Es vermittelt sich allerdings nicht, worin diese Maßnahmen bestehen sollten. Ja? Was soll denn eigentlich die CDU-CSU, was soll denn eigentlich der Bundeskanzler dagegen machen, wenn man nun einmal eine Kandidatin nominiert hat? Und gegen die regt sich dann Protest, der ja keineswegs Geschrei ist und der auch keineswegs eine Hetzkampagne ist, wie das jetzt immer wieder behauptet wurde, sondern der sich auf Argumente stützt und der mit Textstellen und ganz genauen Zitaten dieser Kandidatin arbeitet und sagt, unseres Erachtens kann die nicht in das Bundesverfassungsgericht, weil sie keine Integrationsfigur ist, sondern weil sie polarisiert und weil sie eben nur die linke Szene befriedigt, aber nicht die Bevölkerung insgesamt. Das verstehen die nicht, das begreifen die nicht. Die denken, da sind böse Mächte am Werk.
Sehr interessant. Sie haben ja geschildert, dass früher die Wahlen zum Verfassungsgericht eigentlich eine nicht so spektakuläre Sache war. Man hat sich da unter SPD und CDU geeinigt, man hat angesehene Persönlichkeiten, Rechtsprofessoren genommen, die dann in dieser herausgehobenen Stellung geurteilt haben, allerdings mit sehr weitreichenden Kompetenzen. Jetzt beobachten wir ja nicht nur in Deutschland, wir beobachten das in Israel, wir beobachten das in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir hatten in der Schweiz eine ganz intensive Diskussion, Landesrecht oder fremde Richter, wo eben die Gerichte immer stärker in den politischen Fokus hineinkommen. Und wie beurteilen Sie das jetzt in Deutschland? Zeigt diese jüngste Richterwahl, die jetzt noch auf die lange Bank geschoben wurde, die gewissermaßen entgleist ist, zeigt uns dies, dass eben die Justiz viel, viel stärker in dieses politische Kraftfeld, in dieses Minenfeld der Politik hineingezogen wird? Stehen wir sozusagen vor einer beispiellosen, versuchten Verpolitisierung dieses Verfassungsgerichts in Deutschland?
Ja, also es überlagern sich zwei Dinge. Es überlagert sich einmal das, was ich bereits geschildert habe, dass das politische System sich sehr stark verändert. Ich habe die Veränderung ja immer sehr kritisch gesehen und habe immer gesagt, das ist eigentlich gar keine Demokratie mehr, das ist längst eine Postdemokratie. Wenn sich also die bisherige Regierung mit der bisherigen Opposition darauf einigt, dass jetzt eigentlich alle grün sind im Großen und Ganzen und dass die immer noch bestehende oder sich dann neu formierende Opposition, die ja nicht von ferne dann Alternative für Deutschland heißt, konsequent kriminalisiert oder jedenfalls als verfassungsfeindlich hingestellt wird. So, in diese Situation stolpert nun das Bundesverfassungsgericht. Und ich habe ja selbst zahlreiche politische Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht geführt, nicht immer mit befriedigendem Ausgang. Und gerade wenn der Ausgang unbefriedigend war, habe ich immer wieder festgestellt, dass das daran lag, an sozusagen der herkömmlichen, der hergebrachten Mentalität des Gerichts, der zu den heutigen Umständen nicht mehr passt. Das kann man wie folgt auf den Punkt bringen. Das Bundesverfassungsgericht hat sich immer voller Selbstbewusstsein, selbstverständlich, als Schiedsrichter gesehen in den großen, kontrovers bleibenden verfassungsrechtlichen Fragen. Da haben die insofern gar kein Selbstbewusstseinsproblem. Aber nun, in der neuen und veränderten Situation, reagiert das Bundesverfassungsgericht auch auf noch so berechtigte Klagen, auf dem Gebiet des Staatsorganisationsrechts jedenfalls, mit so einer gewissen Genervtheit. Und diese Genervtheit, die geht so, das Bundesverfassungsgericht sagt, man braucht doch keinen Schiedsrichter, wenn alle sich einig sind, und hier sind sich doch alle einig, was nicht stimmt, aber das Gericht meint damit, wenn sich alle einig sind, auf die es ankommt, ne? Und auf die AfD, auf die sozusagen kriminalisierte Opposition, kommt es dann nicht an. Und dann sagt das Gericht etwas genervt, ja, wieso? Es sind sich doch irgendwie alle einig. Ja, das ist die...
Ja. Nur ganz kurz hier reingehängt, haben Sie Angst, dass dieses Verfassungsgericht sozusagen zu einer politischen Waffe der Linken jetzt umgeschmiedet werden könnte?
Ja, das ist jetzt mein nächster Punkt. Also das war die erste allgemeine Tendenz. So, ja. Und jetzt kommt die zweite Tendenz, die noch viel akuter ist. Die zweite Tendenz ist, dass nach meiner Wahrnehmung die politische Linke, die vereinigte Linke, die ja zusammenhält, wir haben jetzt in den Diskussionen, die es im Bundestag gegeben hat, über diese Nominierung und die gescheiterte Nominierung, haben wir etwas beobachtet, was Beobachter als Applauskoalition im Deutschen Bundestag bezeichnet haben. Und die Applauskoalition im Deutschen Bundestag, das ist nicht die Regierungskoalition, sondern das ist die Vereinigte Linke gegen die Union und selbstverständlich gegen die AfD. Ist schon interessant. Also ich beobachte, dass die SPD sozusagen den Satz zugrunde legt, der ja Bismarck zugeschrieben wird, nämlich besser eine Revolution machen als eine erleiden. Und das will sie jetzt. Die SPD erlebt, dass eine Revolution, nämlich eine Revolution an der Wahlurne, am Kommen ist und am Laufen ist und sich immer weiterentwickelt. Der Stimmanteil der AfD wächst immer weiter und man sieht vor allem, das macht den etablierten Parteien große Sorgen, dass sie die jungen Leute gar nicht mehr erreicht. Man hat zwar den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu praktisch 100% in der Hand, aber wer deutlich unter 40 ist, der guckt den ja gar nicht mehr. Die erreicht man ja nicht. Ganz andere Leute erreichen die jungen Leute. Und in dieser Situation versucht die SPD eine Art Revolution von oben und die SPD...
Konterrevolution gegen die Revolution an den Urnen,
genau,
sozusagen.
Eine Konterrevolution. Die andere Kandidatin der SPD, die Frau Kaufhold, die so ein bisschen von der breiten und engagierten Debatte über Frau Gebrosius-Gersdorf so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wurde, die ich aber im Grunde viel, für viel gefährlicher halte als Frau Gebrosius-Gersdorf, die hat das ja im Rahmen ihres Klimaschutzengagements also doch sehr deutlich immer wieder artikuliert, nämlich sinngemäß, wenn eben die Parlamente den Klimaschutz nicht machen wollen oder nicht schnell genug machen wollen oder der Klimaschutz eben keine Mehrheiten findet, ganz einfach, weil es zu wenig Leute gibt, die ihrer eigenen Entrechtung und Verarmung zustimmen möchten, dann muss man den Klimaschutz eben über andere Institutionen machen, die zum Glück unabhängig sind. Und das ist eben für Frau Kaufhold einerseits die Verfassungsgerichte, wo sie jetzt selber hin will, aber auch die Zentralbanken, die eben Bedingungen vorgeben sollen über Kredite zum Beispiel. Das kennt man ja schon von der EU im Rahmen dieser Agenda 55, die sie da machen. Da geht es ja auch hauptsächlich um die Finanzwirtschaft. Es sollen sozusagen Kredite für Kohlekraftwerke oder sonstige Dinge, die man nicht haben will, die sollen sozusagen unbezahlbar werden.
Deutschland auf dem Weg zum Richterstaat?
Ob Deutschland von Verfassungswegen ein Richterstaat sein soll oder ob er von Verfassungswegen kein Richterstaat sein soll, sondern nach wie vor schwerpunktmäßig eine Demokratie und deswegen Maßnahmen gegen die Präponderanz des Richterstaates getroffen werden müssen und wie diese Maßnahmen dann aussehen sollen, das ist eine Debatte, die gibt es wirklich seit 1949. Die gibt es seit den ersten Tagen des Grundgesetzes. Da gibt es die eine Seite, die sagt, das Grundgesetz ist nun mal so konzipiert, dass der Rechtsstaat letztlich über, also vor der Demokratie rangiert. Das würde auch durchaus zu der Verfassungstradition passen, dass sich hier in Deutschland durchaus anders als in der Schweiz, durchaus anders als in Frankreich, die Demokratie ja sozusagen schrittweise aus dem Rechtsstaat heraus entwickelt hat. Und nicht etwa, der Rechtsstaat war ja schon im aufgeklärten Absolutismus durchaus anerkannt, wo man von Demokratie noch gar nichts wissen wollte. Und nicht etwa umgekehrt, der Rechtsstaat eingeführt werden musste, um die Härten der Demokratie als sozusagen Diktatur der jeweiligen Mehrheit irgendwie abmildern zu können. Insofern passt es zur deutschen Verfassungstradition. Andere haben schon immer gesagt, nein, auch nach dem Grundgesetz soll natürlich die demokratische Entscheidung und soll die, sagen wir mal, die Beinfreiheit der Parlamente eigentlich vorgehen. Und man muss Wege finden, um einen übermäßigen Einfluss des Bundesverfassungsgerichts auch wieder einzuschränken und zu beschneiden. Diese Wege sind allerdings nicht leicht zu finden. Ja? Daran ist es immer gescheitert.
Am Schluss der Sendung versuchen wir ja, und wir können das ja aus der Schweiz machen, wir müssen ja nicht so intensiv einsteigen in diese innerdeutschen Auseinandersetzungen. Man kann ja auch einen wohlwollenden Blick über die Grenze wagen. Man könnte jetzt vielleicht als eine Art Lichtblick, aber da würde mich dann Ihre Meinung interessieren, als Lichtblick festhalten, immerhin ist ja diese Wahl im ersten Durchgang gescheitert. Es hat also eine Debatte stattgefunden. Und das ist ja eigentlich etwas Positives, dass jetzt plötzlich diese, ich sage es mal etwas überspitzt, diese Hinterzimmermanöver der Richterbestellungen, das ist jetzt plötzlich einmal da im hellen Tageslicht. Die CDU scheint das Ganze etwas verschlafen zu haben. Aber lieber spät als nie, man hat es gemerkt, da ist vielleicht eine Risikokandidatin. Ich nehme an, die Überlegungen, die Sie hier in der Sendung gebracht haben, die werden auch innerhalb der CDU-CSU-Fraktion ausgeteilt. Man fragt sich, wie weit dürfen wir uns da von den Linken fernsteuern lassen und am Nasenring führen lassen. Glauben Sie, dass dieses Ereignis jetzt irgendwo auch ein Durchbruch zu einer größeren Transparenz und auch Bewusstheit von solchen wichtigen Richterwahlen sein könnte? Oder aber ist der erste Schritt in einen Abgrund, in die Finsternis eines, sagen wir es mal etwas apokalyptisch, linksdespotisch verfügten Richterstaates? Ja, wie, mit welchen Gefühlen schauen Sie in die Zukunft? Eher Lichtblick oder eher erster Schritt in den Abgrund?
Also mein Lebensgefühl ist in diesen Tagen ein ganz und gar optimistisches. Was hier passiert ist, ist unbedingt ein historisches Ereignis. Das kann man ja bereits formell damit begründen, dass es dergleichen vorher noch nicht gegeben hat. Und das Geschrei ist jetzt riesengroß. Und das große Verdienst kommt eben nicht der Unionsfraktion zu, die also erst gepennt hat und dann sozusagen mit dem Wassereimer geweckt werden musste, sonst wird sie immer noch pennen. Das große Verdienst kommt den teilweise sogenannten Alternativen oder auch neuen Medien zu. Nicht alle mögen diese Ausdrucksweise. Viele sagen auch, wir sind bitteschön kein Alternativmedium, wir sind ein Medium.
Nennen wir es mal die unabhängigen Medien.
Ganz genau, die unabhängigen Medien. Die junge Freiheit sagt zu Recht, wir sind kein neues Medium. Wir werden demnächst 40 Jahre alt, auch das stimmt. Also die junge Freiheit war zuerst, glaube ich, auf dem Sender und dann sind andere mächtig nachgezogen und die haben die Sache gedreht und deswegen ist die Empörung jetzt so ungeheuer groß, weil das politische Establishment das bisher noch nicht so kannte, dass man Dinge, auf die sich die Eliten scheinbar geeinigt haben, doch noch drehen kann, weil es bisher so war, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk das dann verkauft und das abweichende Stimmen also überhaupt keine Möglichkeit kriegen. Die kriegen noch nicht mal einen Leserbrief traditionell. Ja. Das spielt heute keine Rolle mehr und deswegen ist das unbedingt geschichtlich wichtig, was wir erleben und es wird nicht möglich sein, denke ich, zu einem Status quo ante zurückzukehren. Es ist allerdings auch richtig, dass die Vereinigte Linke nicht aufgeben wird, bei ihrem Versuch, also es ist hier ja auch ein Versuch der SPD gescheitert, das Bundesverfassungsgericht zu revolutionieren, um die Politik ganz von oben und durch zum Glück unabhängige Institutionen machen zu können, die nicht von Wiederwahl abhängig sind. Dieser Versuch ist gescheitert. Dieser Versuch wird allerdings wiederholt werden und wird auf verschiedenen Ebenen wiederholt werden. Ich halte es gut für denkbar, dass der eigentliche Kulminationspunkt dieses Revolutionsversuches der Vereinigten Linken sein wird, die Einleitung eines förmlichen AfD-Verbotsverfahrens beim Bundesverfassungsgericht. In der Union will das kein Mensch mehr, jedenfalls keiner dabei Verstand ist. Aber die SPD will es unbedingt, weil sie dann eben voraussieht, wenn es wirklich möglich wäre, die AfD zu verbieten, dann würde ja auch die Union in allen Parlamenten jetzt einer strukturellen Mehrheit gegenüberstehen. Die Linke würde mit immer weniger Stimmen immer mehr beherrschen. Und als nächstes käme es auch noch dazu, dass dieser Schattenstaat, wir haben ja in Deutschland einen Schattenstaat, das Schattenreich der NGOs, das staatlich mitfinanzierte, angeblich gemeinnützige Organisationen, die als politische Polizei auftreten und die Leute ausspionieren und teilweise wohl auch vom Verfassungsschutz sogar unterstützt werden, mal mit Informationen und so Sachen, und die also so eine, wie eine politische Geheimpolizei im Grunde auftreten, die würden sich dann ja sofort auf die Union stürzen, wenn die AfD weg ist. Die sagen ja nicht, wir haben zum Glück nur noch demokratische Parteien in Deutschland, wir schulen jetzt um auf Kellner oder Gerüstbauer, weil die gesucht werden. Die machen ja weiter mit der dann rechtesten Partei. So, deswegen will das keiner in der CDU, aber in der SPD wollen es alle. Und es könnte sein, dass die SPD mit der Drohung des Koalitionsbruches, die schon jetzt dauernd im Raum stehen soll, die Union und den schwachen Kanzler Merz auch noch dazu nötigt, ein formelles AfD-Verbotsverfahren einzuleiten. Und das könnte dann aber meines Erachtens, nach meiner Einschätzung des politischen Zeitgeistes, gerade der Kristallisationspunkt sein, auf den derzeit noch alle warten. Denn das große Lebensgefühl in der Bundesrepublik Deutschland, eigentlich parteiübergreifend, ist das, dass es so nicht weitergehen kann wie bisher. Dass die etablierten Parteien in den letzten 30 Jahren eine so universale Katastrophe herbeigeführt haben. Auf allen Ebenen geht es bergab. Grenzöffnung plus Deindustrialisierung, das ist einfach zu viel. Und dass es so nicht weitergeht. Es fehlt aber gleichzeitig der Kristallisationspunkt, an dem sich das mal festmacht, an dem sich also ein Protest, ja eigentlich auch revolutionsartige Vorgänge mal festmachen würden. In der DDR war das bekanntlich die Fälschung der Kommunalwahl im Mai 1989. Bei der Kommunalwahl in der DDR, da hätte dieser nationale Block, also dieser Einheitsblock unter der SED, unter den Bedingungen, zu denen dort nun mal Wahlen stattfanden, hätte immer noch 90-92% bekommen, denn es traute sich ja keiner in die Wahlurne zu gehen, dann hätte man ja Ärger bekommen. Aber Honecker, ganz traditionell, hat eben gesagt, ihm reichen es 92% nicht, er will 98-99%, die Wahlen mussten gefälscht werden. Und da ging es los in der DDR, weil das da war natürlich auch nach DDR-Recht eine Straftat, ja, und da haben der Bürgerrechte eine Anzeige gemacht. Das musste untersucht werden. Es war zu offensichtlich, dass da gefälscht worden war. Auf diesen Punkt warten wir derzeit in der Bundesrepublik und ein solcher Kombinationspunkt, wo es dann endlich mal losgeht, wäre in der Tat der Versuch eines AfD-Verbots. Da würde jedenfalls in den neuen Bundesländern jedem, auch Leuten, die nie im Leben AfD gewählt haben und die auch nie im Leben AfD wählen würden, dafür kann es ja auch Gründe geben. Zum Beispiel, dass jemand sagt, Russland und diese Annäherung an Putin und so, werde ich nie im Leben mitmachen, ja? Dass selbst die Leute natürlich sagen, also wenn jetzt die Opposition verboten wird, ja, wird ja dem Letzten klar, dass das keine Demokratie mehr ist.
Mhm. Herr Vosgerau, hochinteressant. Vielen herzlichen Dank auch für Ihr enzyklopädisches Wissen zu diesen zum Teil auch rechtlich abstrakten Fragen. Vielen herzlichen Dank, das war jetzt sehr erhellend. Und ich danke Ihnen, sende die besten Grüße nach Berlin und bedanke mich auch bei unseren Zuschauern für die Aufmerksamkeit. Das war jetzt eine Lehrstunde in der Gegenwartsanalyse, eine Standortbestimmung zu Deutschland am Beispiel dieser Richterwahl. Und was ich besonders schätze, mit einem hoffnungsfrohen Ausblick am Schluss. Wir werden sehen, wir haben sicherlich nicht zum letzten Mal in diesem Rahmen diskutiert. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und Ihnen wünsche ich alles Gute und einen schönen Tag in Berlin. Ja,
danke auch, lieber Herr Köppel. Merci oftmals.